Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Die Sonne hängt tief über den staubigen Hügeln des kalifornischen Hinterlands. Sandige Wege schlängeln sich an steilen Hängen entlang, im Schatten hoher Kiefern und Madronen, die das Gebiet vor der sengenden Sonne Kaliforniens schützen. Vereinzelte Sträucher säumen den Wegesrand und immer wieder zwingt ein der felsige Boden zum Ausweichen.
Für den Pferdetrainer Matt ist es die ideale Gegend zum Ausreiten. Der sandige, teils unebene Boden schult die Aufmerksamkeit und Ausdauer seiner Pferde. So können die Tiere richtig Kondition aufbauen, was essentiell für die Langstreckenreitrennen ist, für die Matt trainiert. So kommt es also, dass Matt hier, am Fuße der Sierra Nevada-Ausläufer, immer mal wieder im Sattel unterwegs ist. So auch im Spätsommer 2003.
Dieser Sommer 2003 wird sich aus vielen Gründen für immer in Matts Erinnerung einbrennen. Doch davon ahnt er noch nichts, als er an diesem schönen, warmen Tag kurz vor dem Labor Day-Wochenende die vertrauten Wege entlang reitet. Die Gehbewegungen seines Pferdes sind ihm mittlerweile schon so vertraut wie sein eigener Atem. Und zwischen den Bäumen würde Matt sich auch in der Dunkelheit noch zurechtfinden können.
Deshalb fällt ihm auch sofort auf, dass an diesem schönen, warmen Tag etwas anders ist als sonst. Versteckt zwischen Bäumen und Sträuchern macht Matt eine kuriose Entdeckung. Eine Grube, die aussieht, als wäre sie gerade erst frisch ausgehoben worden. Das Loch ist so groß, dass ein Mensch locker hineinpassen würde.
Einige Kilometer weiter, in einer Stadt namens Auburn, lebt eine junge Frau, die noch keine Ahnung hat, dass vier kräftige Hände hier im sandigen Hinterland Kaliforniens bereits ihr Grab geschaufelt haben.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Und vielen, vielen Dank für das unfassbar süße Feedback zu unserem Geburtstag und dass ihr alle unser neues Cover so feiert. Das freut uns natürlich besonders, weil wir ein bisschen aufgeregt waren vorher, oder?
Ein bisschen ist eine Untertreibung. Also wir waren hardcore aufgeregt und haben uns, also unglaublich gefreut über die ganzen Kommentare, die DMs, die reingekommen sind. Das war wirklich super cute, was ihr alles geschrieben habt.
Und ich würde sagen, wir geben euch noch ein bisschen Zeit, über die klein versteckten Details nachzudenken, die wir da in dem neuen Cover versteckt haben. Und dann können wir ja bald mal ein bisschen erzählen, was wir uns so dabei gedacht haben.
Ganz genau. Und für uns geht's heute erstmal nach Auburn.
Werbung. Werbung Ende.
Und in Auburn gibt's wohl niemanden, der sich nicht an das erinnert, was im Spätsommer 2003 hier passiert ist. Denn mit knapp 14.000 Menschen, die hier leben, herrscht in Auburn nicht gerade die Anonymität einer Metropole. Man kennt sich, man sieht sich und man spricht miteinander. Auf eine makabere Art bietet der Ort eine malerische Kulisse für ein wirklich grausames Verbrechen, das die Menschen über die Stadtgrenzen hinaus in diesem Sommer 2003 schwer erschüttert hat.
Auburn ist als die Endurance Capital of the World bekannt, weil hier bedeutende Ausdauerveranstaltungen stattfinden. Es gibt zum Beispiel einen Lauf, bei dem die Teilnehmenden eine Distanz von, Achtung, 100 Meilen zurücklegen, also fast 160 Kilometer. Über dieselbe Strecke gibt es auch ein Pferderennen. Das heißt, Matt, der Pferdetrainer vom Anfang der Folge, der ist hier in Auburn genau am richtigen Ort für seinen Beruf. Bei der Recherche für diesen Fall haben wir uns gefragt, ob es Zufall ist, dass das Gebirge hier in Kalifornien genauso heiß wie die Sierra Nevada in Spanien. Stellt sich raus? Nö, ist es nicht. Und die Erklärung dafür ist auch echt spannend.
Denn nach der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus wollte die spanische Krone Missionsstaaten in den neu entdeckten Gebieten errichten, um die Menschen vor Ort zum römisch-katholischen Glauben zu bekehren und Besitzansprüche auf die Gebiete zu erheben. Man gründete also kleine Siedlungen unter spanischer Herrschaft entlang der Pazifikküste, die schnell zu wichtigen Handelszentren heranwachsen. So entstand 1781 dort zum Beispiel eine Ortschaft, die einen wirklich langen, komplizierten spanischen Namen hat. Und ich versuch's mal jetzt auszusprechen, wir geben euch danach aber auch die Übersetzung. Also, El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río Porciúncula.
Wow, voll gut, glaube ich. Klingt gut.
Das letzte habe ich, glaube ich, ein bisschen verramscht. Übersetzt heißt es so viel wie das Dorf unserer lieben Frau, der Königin der Engel am Porciúncula-Fluss. Über Jahre ist diese Siedlung zu einer riesigen Metropole angewachsen, die wir heute alle als Los Angeles kennen.
So lässt sich also erklären, warum einige Orte in Kalifornien spanisch klingende Namen haben, wie San José oder San Diego zum Beispiel. Häufig wurden diese Orte nach katholischen Heiligen benannt. San Francisco zum Beispiel wurde nach Franz von Assisi benannt. Das heißt also, die meisten spanischen Städtenamen in Kalifornien sind ein direktes Erbe der spanischen Kolonialzeit. Dazu gehört natürlich auch die Sierra Nevada, was auf Deutsch so viel wie verschneites Gebirge heißt. Die schneebedeckten Hügel des kalifornischen Gebirges haben die Siedler damals an die Sierra Nevada in ihrer Heimat erinnert. Und deshalb haben sie diesen Namen ausgewählt. Nur als kleiner historischer Exkurs am Rande.
Am Fuße dieses Gebirges also, das schon so viel Weltgeschichte miterlebt hat, findet am Labor Day 2003 ein grausames Verbrechen statt. Der Labor Day ist ein Gedenktag der Arbeiterbewegung, der seit Ende des 19. Jahrhunderts in den USA immer am ersten Monat im September gefeiert wird. Also ungefähr sowas wie in Deutschland der Tag der Arbeit am 1. Mai. Der Labor Day fällt 2003 auf den 1. September. An diesem Tag verschwindet die 17-jährige Justine aus ihrem Elternhaus in Auburn.
Justine ist eine richtige Frohnatur, die andere Leute leicht zum Lachen bringen kann. Sie gilt als lebhafte, charismatische junge Frau, die gerne backt und es liebt, Ausflüge in die Berge zu unternehmen. Die Menschen, die ihr nahestehen, beschreiben sie als jemand, die weiß, wer sie ist und was sie vom Leben will. Ihre Eltern bezeichnen Justine als Wirbelwind und Energiebündel. Justine ist auch gerne aktiv und hat viele Hobbys. Sie liebt Baseball, Soccer und Cheerleading, Kunst und Handwerk, aber auch mal einen ruhigen Abend auf der Couch mit einem guten Film.
Um schon mal ein bisschen Geld zu verdienen, arbeitet sie neben der Highschool auch noch in einer Praxis für Chiropraktik. Kurzum, Justine ist ziemlich viel unterwegs. Mit ihren blauen Augen, den vielen Sommersprossen und dem langen rotblonden Haar sticht Justine schnell aus der Masse hervor. Und genau das mag sie auch. Sobald Justine mit der Highschool fertig ist, möchte sie Karriere im Mode- und Beauty-Bereich machen. Justine liebt es, zu nähen und ihre eigenen Klamotten und Schuhe zu designen. Und sie möchte gerne anderen dabei helfen, sich schön und wohl in ihrer Haut zu fühlen.
Justine hat eine Schwester namens Christine, die nur 1,5 Jahre älter ist als sie und mit der Justine eigentlich immer alles zusammen macht. Beide sind in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen, in dem es an nichts gemangelt hat. Justine hat auch einen festen Freund, der häufig bei ihrer Familie zu Besuch ist und von ihren Eltern und ihrer Schwester quasi als weiteres Familienmitglied angesehen wird. Justine freut sich auf die Zukunft. Sie hat ihr ganzes Leben noch vor sich und sie hat viele Pläne. Doch dann verschwindet sie.
Als Justines Mutter am frühen Morgen des 2. September aufsteht, um sich wie üblich gegen 5:30 auf den Weg zur Arbeit zu machen, entdeckt sie, dass Justine nicht in ihrem Bett liegt. Nur der Hund liegt auf der Matratze und schläft. Auch von Justines Auto fehlt jede Spur in der Einfahrt. Seltsamerweise steht die Vordertür des Hauses auch ein Stück auf. Und Justines Fernseher läuft noch, was wirklich sehr untypisch für die 17-Jährige ist. Eigentlich ist sie immer super gewissenhaft bei solchen Dingen. Merkwürdig ist auch, dass Justine ihre Handtasche samt Portemonnaie zu Hause gelassen hat. Ihr Ausweis, Kreditkarte, Führerschein, Bargeld, alles ist noch da.
Die Sorge wächst, als Justine auch im Laufe des Vormittags nicht wiederkommt und sich auch sonst nicht bei ihrer Familie meldet. Ihre Eltern zögern nicht lange und wenden sich an den örtlichen Sheriff. Wenn Justine wirklich etwas zugestoßen ist, dann zählt jetzt jede Minute. Die Behörden organisieren sofort eine riesige Suchaktion. Auch privat trommelt Justines Familie so einige Leute zusammen, die dabei helfen, die Gegend abzusuchen. Auburn ist ja recht klein, wie wir vorhin schon erzählt haben, und der Zusammenhalt in der Community ist echt stark. Viele kennen Justine und sie alle wollen sie so schnell wie möglich sicher nach Hause holen.
Die Suchtrupps durchstreifen in den nächsten Tagen ganz Auburn und hängen Flyer mit einem Foto von Justine auf. Um diese Flyer binden sie ein pinkes Band, weil Pink Justines Lieblingsfarbe ist. Eine Belohnung für Hinweise wird ebenfalls ausgeschrieben. $20.000 für denjenigen, der dabei helfen kann, Justine zu finden. Justines Angehörige bauen auch eine Webseite, um noch mehr Menschen mit ihrer Suche zu erreichen und mögliche Zeugen direkt zu den richtigen Ansprechpersonen zu leiten. bringjustinehome.com heißt die Webseite. Und diese Seite besteht auch heute noch und auf ihr meldet sich Justines Familie persönlich zu Wort.
Auch das Fernsehen berichtet über Justines Verschwinden. Einige Angehörige nutzen die Möglichkeit, um an die Öffentlichkeit zu appellieren und noch einmal persönlich um Hilfe bei der Suche zu bitten. Justines Freund zum Beispiel, der sagt in einer Sendung unter Tränen, ich zitiere, 2,5 Jahre lang war sie Teil meines Lebens und jetzt ist dieser Teil auf einmal weg. Dann wendet er sich direkt an die Person, die für Justines Verschwinden verantwortlich sein könnte. Er sagt, und ich zitiere weiter, sie bedeutet mir und ihrer Familie mehr als dir. Und wer auch immer sie in seiner Gewalt hat, bitte lass sie gehen und nach Hause kommen.
Justines Familie und Freunde klammern sich an die Hoffnung, dass Justine noch lebt und vielleicht in ganz fetten Anführungszeichen nur irgendwo gerade gegen ihren Willen festgehalten wird. Niemand glaubt wirklich daran, dass sie freiwillig verschwunden ist. Nicht ohne ihre wichtigsten Gegenstände mitzunehmen, so wie ihr Portemonnaie zum Beispiel. Ohne Ausweis und Geld kommt man ja nicht weit. Und warum hätte Justine ihr Umfeld auch einfach so verlassen sollen? Warum hätte sie ihrer Familie den Schmerz zumuten sollen, nicht zu wissen, was mit ihr passiert ist? Sie hat doch sonst immer alles mit ihren Liebsten geteilt. In erster Linie ja auch mit ihrer großen Schwester. Das passt einfach alles nicht zusammen.
Während die ganze Community nach Justine sucht, laufen die polizeilichen Befragungen der Menschen aus ihrem Umfeld. Man will wissen, ob jemand ein Motiv hätte, Justine irgendwas anzutun. Oder ob Justine nicht vielleicht doch ein Motiv gehabt haben könnte, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und noch einmal woanders von ganz vorne anzufangen. Denn einen Tag, nachdem Justine als vermisst gemeldet wurde, also am 3. September, findet man ihren silbernen Pickup-Truck auf einem Park-and-Ride-Parkplatz, ungefähr 8 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Der Truck ist abgeschlossen und sieht aus, als hätte ihn jemand dort absichtlich stehen lassen. Der Parkplatz liegt direkt an einer stark befahrenen Straße.
Eine Funkzellenabfrage ergibt, dass Justines Handy sich hier in der Nähe zum letzten Mal in einen Sendemast eingeloggt hat und danach dann ausgeschaltet worden ist. Ist es also möglich, dass Justine hier geparkt hat, ihr Handy entsorgt hat und dann per Anhalter weitergefahren ist? Aber was hätte Justine zu so einem radikalen Schritt motivieren können? Ihr Freund hat schon so eine dunkle Vorahnung. Er erzählt, dass Justine während des Spring Break in diesem Jahr in Florida jemanden kennengelernt hat, mit dem sie sich wohl sehr gut verstanden habe. Ein Matrose von der US Navy. Er vermutet, Justine könnte zu ihm nach Florida abgehauen sein.
Der Freund berichtet außerdem, dass jemand in Florida wohl seine Kreditkarte belastet hätte. Obwohl es für ihn natürlich nicht leicht wäre, wenn Justine ihn für einen anderen Mann verlässt, hofft er dennoch, dass es Justine war, die die Abbuchung getätigt hat, weil es dann wenigstens ein kleines Lebenszeichen von ihr wäre. Die lokalen Behörden nehmen natürlich sofort Kontakt zum Naval Intelligence Service auf, die den Matrosen in kurzer Zeit auch ausfindig machen kann.
Sie unterziehen ihn einer ausführlichen Befragung. Ja, Justine und er hatten eine gute Zeit während des Spring Break. Und sie haben sich angefreundet. Aber er hat nichts mit ihrem Verschwinden zu tun. Das kann zweifelsfrei festgestellt werden. Und so richtig hat sowieso nie jemand geglaubt, dass Justine einfach so abhauen würde, ohne auch nur ein Wort zu sagen oder ihre wichtigsten Sachen mitzunehmen. Doch wenn der Matrose aus Florida nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat, wer dann?
Auch Matt, der Pferdetrainer aus dem Intro, bekommt mit, wie nach Justine gesucht wird. Noch bringt er die Grube, die er beim Ausreiten gesehen hat, nicht mit ihrem Fall in Verbindung. Das Bizarre ist, er weiß quasi, wo Justine ist, aber ohne, dass er es weiß. Etwa eine Woche, nachdem er auf dem Gelände ausreiten war, kehrt er mit seinem Pferd zurück, um das Training zu wiederholen. Wieder reitet er an dem Loch vorbei. Doch dieses Mal ist es unter einer alten Matratze versteckt. Matt denkt sich aber nichts dabei. Er hat schon häufiger beobachtet, dass einige Leute das Gebiet traurigerweise als eine Art Mülldeponie benutzen.
Es wird noch eine weitere Woche ins Land gehen, bis es bei Matt Klick macht und ihm klar wird, dass er die ganze Zeit ein wichtiger Zeuge in einem Kriminalfall war, ohne es auch nur zu ahnen. Doch dazu gleich mehr. Erst einmal vergehen 2 weitere Wochen ohne eine Spur von Justine. Doch in dieser Zeit steht die Polizei nicht etwa mit leeren Händen da, ganz im Gegenteil. Denn die Behörden haben eigentlich schon von Tag 1 den Verdacht, dass eine ganz bestimmte Person aus Justines engstem Umfeld mehr weiß, als sie zugibt.
Die Befragung von Justines Familie und Freunden zeigen nämlich ziemlich schnell, dass die Beziehung zwischen Justine und ihrem Freund alles andere als harmonisch war. Ihr Freund, der heißt übrigens Daniel, soll sich Justine gegenüber wohl immer sehr eifersüchtig und besitzergreifend verhalten haben. Dabei fing zwischen den beiden eigentlich alles so harmonisch an. Justine hat Daniel auf einer Geburtstagsparty von ihrer Schwester kennengelernt. Sie war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt, er 17. Zwischen den beiden hat es sofort gefunkt und die Beziehung ist schnell ernst geworden. Justine und Daniel wussten schon früh, dass sie mal heiraten werden, wollten damit aber noch ein bisschen warten, bis sie älter sind.
Da Daniels Eltern nicht wirklich Teil seines Lebens sind, war er häufig bei Justines Familie zu Gast. 3 bis 4 Mal in der Woche war er zum Abendessen da. Dank seiner Beziehung mit Justine durfte Daniel zum ersten Mal erleben, wie warm und schön sich Familie anfühlen kann. Justines Eltern haben ihm sogar einen Schlüssel zu ihrem Haus gegeben und Justines Papa hat ihm seinen ersten Job besorgt. Dafür musste er ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, weil Daniel in seiner Jugend schon so einige Begegnungen mit dem Gesetz hatte. Unter anderem wegen Diebstahl, Einbruch und dem Besitz von Diebesgut.
Also eigentlich lief alles gut in der Beziehung. Doch dann hat Daniel angefangen, Justine immer mehr zu kontrollieren. Er wollte plötzlich ständig wissen, wo sie war und mit wem sie Zeit verbringt. Er wollte entscheiden, wen Justine sehen durfte und wen nicht. Er hat sogar angefangen, sämtliche Nachrichten und Anrufe auf ihrem Handy zu überwachen. Zu Justines großem Missfallen natürlich. Sie hatte gar keine Lust, sich von Daniel permanent kontrollieren zu lassen. Plötzlich konnte sie nicht einfach mehr mit Freunden rausgehen, ohne dass Daniel dabei sein wollte.
Daniels Angst, Justine könnte ihn verlassen, wurde zu einer regelrechten Panik, als Justine während des Spring Break 2003 dann diesen Matrosen kennengelernt hat. Sie war wohl ziemlich angetan von ihm und hat ihren Freundinnen erzählt, wie toll dieser Mann ist und dass sie gerne noch mehr Zeit mit ihm verbringen würde. Zwischen Justine und dem Matrosen hat sich eine Freundschaft entwickelt. Aber Daniel wollte nicht glauben, dass es nur das war. Er war von dem Zeitpunkt an überzeugt, dass Justine ihn betrogen hat. Dabei wollte Justine vor allem eins, sich weiterentwickeln. Aber Daniel nicht. Er wollte, dass alles so bleibt, wie es ist.
In seiner Eifersucht hat er sogar versucht, eine gemeinsame Freundin zu überreden, ein verstecktes Mikrofon zu tragen und Justine dazu zu bringen, ihren Seitensprung zu gestehen. Er wollte unbedingt einen Beweis für ihre Untreue haben. Aber die Freundin wollte zum Glück nicht mitmachen. Die Polizei erfährt, dass Justine wenige Tage vor ihrem Verschwinden den Entschluss gefasst hat, sich von Daniel zu trennen. All das macht ihn auf jeden Fall ja schon mal zu einer Person of Interest, wie es so schön heißt. Aber es gibt auch noch eine zweite verdächtige Person, und zwar Daniels besten Freund Brandon.
Brandon arbeitet bei einem Computerunternehmen in der Innenstadt von Auburn, und zwar als Vizepräsident. Dafür, dass er erst 21 Jahre alt ist, ist das ein ganz schön hochrangiger Posten. Daniel und Brandon leben nicht nur zusammen, sondern sind auch beste Freunde. Über Brandon haben Justine und Daniel sich überhaupt erst kennengelernt. Brandon ist nämlich ein Freund von Justines Schwester und hatte Daniel damals mit zu deren Geburtstagsparty gebracht. Wie auch Daniel hatte Brandon schon so einige Begegnungen mit dem Gesetz, in erster Linie wegen Computerhacking.
Beide Jungs teilen eine seltsame Faszination für den Tod. Gespräche darüber, wie man Leichen verschwinden lassen und Lügendetektoren austricksen kann. Das ist für sie ganz normal, sich darüber zu unterhalten. Und das schon lange vor Justines Verschwinden. Brandon geht sogar noch einen Schritt weiter. Er hat eine Website gebaut, auf der er unterschiedliche Arten von Gewalt darstellt. Also da sind zum Beispiel Fotos von Leichen zu sehen, aber auch von Menschen, die gerade sterben, sortiert nach verschiedenen Härtegraden. Das sind Bilder, die man nicht in seinem Kopf haben will. Aber Brandon gefällt es wohl, sich damit auseinanderzusetzen.
Er und Daniel waren schon immer beste Freunde, doch Als Daniel Justine kennenlernt, verändert sich die Dynamik in ihrer Freundschaft. Denn Justine konnte Brandon von Anfang an nicht besonders leiden. Sie war der Meinung, Brandon sei ein schlechter Einfluss und würde ständig die Leute betrügen. Deshalb hat sie Daniel vor eine Entscheidung gestellt. Entweder sie oder Brandon. Und Daniel hat sich für Justine entschieden, sehr zu Brandons Missfallen. Die beiden Jungs haben sich danach einige Monate lang aus den Augen verloren, doch etwa ein Jahr nach dem Bruch ihrer Freundschaft wieder zusammengefunden.
Ende 2002, also knapp ein Jahr vor Justines Verschwinden, da haben die beiden Jungs ihrer Freundschaft eine neue Chance gegeben und sind dann auch zusammen in eine Wohnung gezogen. Seitdem ist Justine also ein Dorn in Brandons Auge. Es heißt, Brandon hasse sie aus vollem Herzen, eben weil sie ihn und seinen besten Freund auseinandergebracht habe. Er beschimpft Justine mehrmals echt hart. Er hätte also definitiv auch ein Motiv, ihr was anzutun.
Ist es vielleicht möglich, dass die zwei Jungs gemeinsam hinter ihrem Verschwinden stecken? Sowohl Brandon als auch Daniel behaupten, die ganze Nacht vom 1. auf den 2. September 2003 zu Hause gewesen zu sein. Damit ist also jeder das Alibi des anderen. Das macht die zwei nicht unbedingt weniger verdächtig. Die Polizei ist sich sicher, dass die beiden jungen Männer etwas verbergen und dass sie mehr über Justines Verschwinden wissen, als sie zugeben. Es ist schnell klar, dass sie nur dann eine Chance auf Antworten haben, wenn sie Daniel und Brandon trennen und dafür sorgen, dass einer den anderen verrät.
Also beschließt die Polizei, die beiden einzeln zu vernehmen. Man bittet das FBI um Hilfe, das sich Brandon vorknöpft, während der örtliche Sheriff Daniel verhört. Jetzt wird sich ja herausstellen, wie gut die beiden sich abgesprochen haben und wie viel sie wirklich über das Verschwindenlassen von Leichen wissen. Die Einzelverhöre finden am 17. September 2003 statt, also etwas mehr als zwei Wochen nach Justines Verschwinden.
Brandon und Daniel haben zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, dass die Polizei schon längst einen Wissensvorsprung hat. Denn in der Nacht, in der Justine verschwunden ist, haben sich noch zwei weitere Personen in der Wohnung von Brandon und Daniel befunden. Nämlich Brandons Cousin, der dort gemeinsam mit einem Kumpel zu Besuch war. Und der Cousin und sein Kumpel haben der Polizei erzählt, dass Daniel und Brandon in der Tatnacht erst super spät nach Hause gekommen sind.
Werbung. Werbung Ende.
Brandon sitzt also nun beim FBI und denkt, er hätte ein solides Alibi. Doch dann spielt ihm der FBI-Agent eine Audioaufnahme vor. Dabei handelt es sich um ein aufgezeichnetes Telefonat zwischen Brandon und eben diesem Cousin. Der Cousin erzählt Brandon in der Aufnahme, dass die Polizei eine Aussage zu der Tatnacht von ihm will. Brandon fordert seinen Cousin mehrfach auf, die Polizei zu belügen. Er sagt, dass er und Daniel ein richtig fettes Problem bekommen würden, wenn herauskommt, dass sie zur Tatzeit nicht wie behauptet in ihren Betten gelegen haben.
Doch was Brandon zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht ahnt, sein Cousin hat ihn nur angerufen, weil die Polizei ihn darum gebeten hat. Sie hoffen, dass Brandon sich selbst in diesem Gespräch belasten würde. Und genau das hat er ja auch getan. Brandon sitzt also nun beim FBI und muss feststellen, dass man gegen ihn doch mehr in der Hand hat, als er dachte. Dann stellt ihm der FBI-Agent die entscheidende Frage. Er will von Brandon wissen, ob er schon mal gesehen hat, wie jemand stirbt. Brandon bejaht das, senkt den Kopf und wird kreidebleich.
Dann bricht er zusammen und gesteht, dass er wisse, wo Justine sei. Er würde es aber nur sagen, wenn man ihm Schutz vor Daniel garantieren könne. Denn Daniel sei, so Brandon, die treibende Kraft hinter all dem gewesen. Er sei hyperintelligent, ein genialer Schauspieler und habe ein geschicktes Netzwerk aus Lügen aufgebaut. Er sagt, Daniel sei ein Monster. Brandon behauptet weiter, er habe nicht geahnt, was in jener Nacht passieren würde und dachte, er, Daniel und Justine würden sich einfach nur treffen, um Marihuana-Pflanzen zu stehlen. 4,5 Stunden dauert das Verhör und am Ende willigt Brandon ein, die Detectives zu Justine zu führen.
Das Loch ist zwischen all den Bäumen, Sträuchern und Felsen nicht gerade leicht zu finden für jemanden, der sich in dem Gebiet nicht auskennt. Aber Brandon weiß ganz genau, wo er langgehen muss, selbst im Dunkeln. Er führt die Polizei zu genau der Grube, die der Pferdetrainer Matt beim Ausreiten entdeckt hat. Die Matratze, die noch darüber liegt, wird schnell zur Seite geschafft, ebenso wie die Erde darunter. Dann tritt Stille ein, Als alle Augen in das Grab hinunterschauen, in dem Justine liegt, leblos und voller Erde.
Es ist der 18. September 2003, also 17 Tage nach ihrem Verschwinden, als die Suche nach Justine ihr Ende findet. Das Schlimmste aller Enden. Doch es wird sogar noch schlimmer. Denn bei der Autopsie wird Erde in ihrer Speiseröhre und Lunge gefunden. Das heißt, sie muss noch um Luft gerungen haben, als sie schon unter der Erde war. Es ist also wahrscheinlich, dass Justine lebendig begraben wurde. Tatsächlich kann man das nur anhand der Autopsie aber nicht zu 100% sicher feststellen. Man kann nicht ausschließen, dass Justine nicht schon vor ihrer Beerdigung Erde eingeatmet hat.
Es gibt aber so einige Menschen mit Expertise in diesem Bereich, die überzeugt sind, dass es keine andere Erklärung dafür gibt. Die Erde sei so tief in ihre Bronchien gelangt, so die Argumentation, dass sie auf jeden Fall noch am Leben war, als sie begraben wurde. In keiner anderen Situation würde man sonst so viel Erde einatmen. Justine muss also kurz vor ihrem Tod eine wahnsinnige Angst und Panik gehabt haben. Die Autopsie stellt auch Würgemale an ihrem Hals fest und man entdeckt eine seltsame Flüssigkeit, mit der Justine überschüttet worden sein muss. Eine Flüssigkeit, bei der es sich schätzungsweise um Methanol handelt.
Methanol ist ein giftiger Alkohol, der sich in der Industrie als Brennstoff, Lösungsmittel oder zur Herstellung von beispielsweise Farbstoffen oder Pflanzenschutzmitteln verwendet wird. Bereits kleine Mengen Methanol zu trinken ist super gefährlich. So können 5 bis 10 Milliliter, also etwa ein Teelöffel, bereits zur Erblindung führen. Etwa 30 Milliliter können für einen Erwachsenen schon tödlich sein. Das liegt daran, dass die Leber den Alkohol zu giftigen Stoffen umsetzt, die dann das Nervensystem angreifen.
Da der Zersetzungsprozess des Körpers schon begonnen hat, kann die genaue Todesursache letztendlich nicht zweifelsfrei geklärt werden. Aber es gibt ja auch so genug Hinweise darauf, was Justine widerfahren sein muss. Und es gibt genau 2 Menschen, die ganz genau wissen, was passiert ist. Das Ding ist, dass Daniel eine ganz andere Geschichte erzählt als Brandon. Laut Brandon soll Daniel ja das Mastermind hinter dem Mord sein. Und Brandon selbst sei mit der ganzen Sache etwas überrumpelt worden. Er habe hauptsächlich bei der Flucht und der Vertuschung geholfen.
In dem 4,5-stündigen Verhör mit dem FBI erzählt Brandon, Daniel habe Justine erwürgt und ihn, Brandon, dann gezwungen, beim Begraben zu helfen. Daniel dagegen behauptet, Brandon sei der Drahtzieher gewesen und habe ihn zur Tat angestiftet. Er habe ihn dazu gebracht, Justine zu würgen. In ihren letzten Atemzügen soll Justine Daniel ihre Liebe gestanden haben, weshalb er eigentlich mit dem Würgen aufhören wollte. Doch Brandon soll ihn dann dazu gedrängt haben, weiterzumachen. Er soll gesagt haben, dass es jetzt eh schon zu spät sei, dass man ihn jetzt sowieso schon wegen versuchten Mordes belangen könnte. Besser also die Sache jetzt durchziehen, damit es keine Zeugen gibt.
Brandon stellt sich also ziemlich geschickt darin an, Daniel zu belasten. Und andersherum ganz genauso. Beide behaupten also, irgendwie in den Mord mit hineingezogen worden zu sein, ohne es wirklich gewollt zu haben. Doch jetzt kommt Matt ins Spiel, der Pferdetrainer. Er entdeckt an dem Tag, nachdem man Justines Leiche gefunden hat, ein Foto von dem Loch in der Zeitung und ist ziemlich geschockt. Erst jetzt wird ihm klar, dass er die ganze Zeit an einem Grab vorbeigeritten ist und dass er ein äußerst wichtiger Zeuge in diesem Mordfall ist. Denn Matt hat das Loch ja schon 3 Tage vor dem Mord gesehen. Das heißt, Daniel und Brandon haben die Tat geplant. Der Mord wurde also mit Vorsatz begangen, von wegen zufällig mit in die Sache reingezogen und so.
Matt kontaktiert sofort den örtlichen Sheriff und liefert damit ein wesentliches Beweisstück für die weiteren Ermittlungen. Es gibt aber noch mehr Hinweise darauf, dass die beiden jungen Männer Justine nicht aus einem Affekt heraus getötet haben. Denn Brandon hatte Tage vor der Tat Werkzeug zum Graben, wie zum Beispiel eine Spitzhacke, aus seinem Elternhaus besorgt. Und nach der Tat haben die beiden dieses Werkzeug brav wieder zurückgebracht. Genau genommen haben sie alles einfach über den Zaun in den Garten von Brandons Eltern geworfen. Und die Polizei konnte die Sachen ohne große Probleme sicherstellen.
Man findet außerdem an Brandons Arbeitsplatz ein Aufnahmegerät, mit dem die beiden wohl Justines Telefon abgehört haben. In einem Aktenvernichter entdeckt die Polizei einen Beleg für einen brandneuen Satz Reifen. Brandon hat die Reifen an seinem Wagen gewechselt, nachdem sie Justine damit zum Tatort gefahren haben. Das sind nur einige Hinweise darauf, dass Daniel und Brandon genau wussten, was sie taten. Sie haben den Mord geplant, durchgeführt und versucht, ihre Spuren zu verwischen.
Das wirklich Makabere ist, dass Daniel an dem Tatabend noch bei Justines Familie zum Abendessen eingeladen war. Es wurde gegrillt und Daniel hat mit der Familie gegessen und gelacht, in dem Wissen, dass er Justine später umbringen würde. Später am Abend hat Justine dann unbemerkt das Haus verlassen, um sich mit Daniel und Brandon zu treffen. Die drei sind dann in Brandons Auto Richtung Wald gefahren. Es ist gut möglich, dass Justine schon während der Fahrt begriffen hat, was die wahren Absichten ihrer sogenannten Freunde sind.
Denn im Auto soll Daniel ein Lied namens The Game in Endlosschleife laufen gelassen haben. In dem Lied geht es um den Seitensprung einer Frau und schließlich um deren Ermordung durch ihren Freund. Eingebaut in den Song hat Daniel Ausschnitte von Gesprächen, in denen Justine entweder mit einem anderen oder über einen anderen Jungen spricht. Gespräche, die Daniel heimlich aufgenommen hat. An einer Stelle heißt es im Lied, aus dem Englischen übersetzt, du wolltest doch immer, dass die Leute sich an dich erinnern. Weißt du nicht, dass dein Wunsch heute in Erfüllung geht? Ein weiteres Opfer stirbt heute Nacht.
Wenn Justine also eins und eins zusammengezählt hat, dann muss sie eine unvorstellbare Angst gehabt haben. Was ein Psychoterror. Vor allem, da sie ja auch geahnt haben muss, dass sie allein gegen die beiden Männer keine Chance hatte. Im Wald angekommen, greift Daniel vermutlich sofort an. Er erwürgt Justine und gemeinsam mit Brandon schleppt er den reglosen, aber nicht leblosen Körper zur Grube und übergießt ihn mit der giftigen Flüssigkeit.
Bei seiner Festnahme ist Daniel 18 Jahre alt und Brandon 21. Sie beide werden wegen Mordes angeklagt und vor Gericht gestellt. Das Motiv? Eifersucht. Daniel war eifersüchtig, weil er dachte, Justine hätte ihn betrogen. Und Brandon war eifersüchtig, weil Justine ihm seinen besten Freund weggenommen hätte. Die Staatsanwaltschaft bietet beiden Tätern einen Deal an. Auf Wunsch der Familie möchte man einen schmerzhaften, langwierigen Prozess vermeiden. Ein volles Geständnis gegen eine verminderte Strafe. Die Zeitungen spekulieren sogar, ob die Todesstrafe in Betracht gezogen werden muss. Aber dazu kommt es nicht.
Am 9. März 2005, also etwa anderthalb Jahre nach der Tat, bekennen sich Daniel und Brandon offiziell vor Gericht für schuldig. Daniel wird wegen Mord ersten Grades zu einer Haftstrafe von 25 Jahren bis lebenslang verurteilt und Brandon wegen Mord zweiten Grades zu einer Strafe von 15 Jahren bis lebenslang. Daniel muss dazu $40.000 Geldstrafe und Entschädigungsleistung zahlen, Brandon $20.000. Bei der Verurteilung ist Daniel 20 Jahre alt und Brandon 22.
Es besteht kein Zweifel, dass Daniel der eigentliche Drahtzieher hinter dem Mord war. Er hat ein kaltblütiges, perfides Spiel mit Justine und ihrer Familie gespielt. Er ist als besorgter Freund im Fernsehen aufgetreten, hat der Familie seine Unterstützung angeboten und ist weinend vor angeblicher Sorge bei ihnen zu Hause auf dem Boden zusammengebrochen. Er hat angeblich mit gespielter Verzweiflung mit nach Justine gesucht und sich auch eines der Vermisst-T-Shirts angezogen, die Justines Familie hat drucken lassen.
Am Tag nach dem Mord ist er zu der Praxis für Chiropraktik gegangen, in der Justine ja neben der Schule gearbeitet hat, um ihr Mittagessen vorbeizubringen. Im Nachhinein ist das ein ziemlich auffälliger Move, denn er hat Justine sonst nie Mittagessen mitgebracht. Aber Daniel wollte einfach nur unauffällig sein und als liebender Freund auftreten. Dabei hat er gemeinsam mit Brandon das Grab mehrere Tage lang vorbereitet und war sogar noch am selben Tag bei der Grube, an dem er abends zum Grillen bei Justine eingeladen war. Und das muss man sich mal vorstellen. Morgens schaufelt er das Grab, abends grillt er mit Justine und ihrer Familie und nachts begeht er dann den Mord.
Brandons Strafverteidiger vergleicht diese Kaltblütigkeit von Daniel mit dem Serienmörder Ted Bundy. Beide hätten kein Gewissen, keine Empathie für andere Menschen und seien im Grunde Psychopathen. Justines Vater sagt vor Gericht, er hoffe, die beiden Täter verrotten in der Hölle. Er erinnert Daniel daran, wie seine Familie ihn bei sich aufgenommen hat, ihn versorgt und ihm sogar geholfen habe, Arbeit zu finden. Der Vater sagt, er habe versucht, Daniel zu einem besseren Menschen zu machen und ihm die Führung und Liebe zu geben, von der er geglaubt habe, sie würde Daniel im Leben fehlen. Ohne es zu wissen, habe er damit wohl den größten Fehler seines Lebens begangen. Ein Fehler, den er als Vater sich niemals wird verzeihen können.
Zu Brandon sagt Justines Vater, dass dieser in seinen Augen noch mehr Verantwortung trage als Daniel. Brandon habe eine anständige Erziehung genossen und sei mit liebevollen Eltern aufgewachsen. Ihm habe es an nichts gemangelt. Brandon sei sehr gut in der Lage, richtig von falsch zu unterscheiden. Er habe in dem Mord wie ein Katalysator fungiert und er sei der eigentliche Grund, warum Justine gestorben ist, weil Brandon es hätte verhindern können. Justines Familie verspricht ihren Mördern, dass sie zu jeder Anhörung kommen würden, sollten Daniel und Brandon eine Möglichkeit auf Bewährung bekommen. Man würde dafür sorgen, dass die beiden niemals aus dem Gefängnis entlassen werden würden.
Die Familie macht ihr Versprechen, oder vielmehr ihre Drohung, wahr. Denn 2017 wird Brandon zum ersten Mal zur Bewährungsanhörung vorgeladen. Doch der Protest dagegen ist wirklich riesig. Über 22.000 Unterschriften werden gegen Brandons Freilassung gesammelt. Justines Mutter kann nicht glauben, dass man Brandon überhaupt die Chance gibt, rauszukommen. Sie erzählt in einem Interview, dass sie Angst habe um ihre Gemeinschaft, um ihre Familie und die Töchter und Kinder aller anderen Menschen in der Stadt.
Justines Schwester betont, dass sie keine Gerechtigkeit darin sehe, sollte Brandon wieder in Freiheit leben dürfen. Wenn Justine nicht mehr hier ist, wieso sollten dann ihre Mörder die Chance bekommen, wieder in der Community zu leben? Die Bewährung wird 2017 auch abgelehnt. Ein gutes Jahr später wird in Kalifornien allerdings ein neues Gesetz verabschiedet, das ein Verfahren vorsieht, mit dem verurteilte Mörder eine Neuverurteilung und Freilassung beantragen können, wenn sie behaupten, nur Mittäter gewesen zu sein und nie die Absicht hatten, zu töten.
Justines Familie ist alles andere als begeistert von diesem Gesetz. In einer öffentlichen Stellungnahme erklärt die Familie, ich zitiere, wir fragen uns, welches Signal wir unseren jungen Frauen senden, dass jemand eine grausame Ermordung eines Teenager-Mädchens planen, inszenieren und durchführen kann und trotzdem Anspruch auf rechtliche Erleichterung hat. Natürlich versucht Brandon genau so eine Neuverurteilung zu beantragen. Doch sein Versuch scheitert, denn das Gesetz zielt eigentlich auf ganz andere Fälle ab. Solche, in denen jemand wirklich unbewusst Teilnehmer in einem Mord war.
Zum Beispiel ein Fluchtfahrer in einem Raubüberfall, der unerwartet tödlich endet. Also eine Person, die nicht direkt in den Mord verwickelt ist. Zumindest nicht so direkt wie Brandon. Aber Brandon gibt nicht auf. 2022 versucht er erneut, auf Bewährung rauszukommen. Aber ohne Erfolg. Ein dritter Haftprüfungstermin ist für Juli 2027 geplant. Auch Daniel hat schon einige Versuche hinter sich, eine Bewährung genehmigt zu bekommen. Allerdings auch alle ohne Erfolg. Eine weitere Anhörung ist für März 2028 angesetzt, also ein gutes halbes Jahr später als Brandon.
Das heißt, Stand jetzt, ist es noch nicht entschieden, wie lange Daniel und Brandon wirklich noch im Gefängnis bleiben müssen. Man kann aber sicher davon ausgehen, dass Justines Familie auch in Zukunft immer weiter dafür kämpfen wird, dass die Mörder von Justine ihre Bewährung nicht genehmigt bekommen. Dadurch, dass die Täter alle paar Jahre wieder eine Chance auf Bewährung haben, bleibt der Verlust von Justine eine offene Wunde. So richtig Ruhe und Zeit zur Heilung bekommen ihre Angehörigen überhaupt nicht, wenn sie sich immer wieder mit dem Geschehenen auseinandersetzen müssen.
Doch jedes Mal, wenn das Gericht einen Bewährungsantrag von Daniel oder Brandon ablehnt, dann bedeutet das gleichzeitig Gerechtigkeit für Justine. So zumindest sieht es ihre Familie. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft haben Justines Angehörige ein Gesetz für Kalifornien erarbeitet, das die Schulen dazu verpflichtet, Aufklärungsarbeit über Gewalt in Teenagerbeziehungen zu leisten. Die große Hoffnung ist, dass künftige Opfer verhindert werden können, wenn Jugendliche lernen, Grenzen und Warnzeichen früh zu erkennen.
Außerhalb von Justines Kinderzimmer befindet sich eine kleine Gedenkstätte, die ihre Eltern Justines Garden getauft haben. Im Beton haben sie einen Fußabdruck von ihr verewigt, von damals, als Justine noch ganz klein war. An der Gedenkstätte fliegt immer mal wieder ein Kolibri vorbei. Ihre Mama stellt sich dann immer gerne vor, dass es Justine ist, die vorbeikommt, um Hallo zu sagen.
Der Kampf für Gerechtigkeit wird weitergehen. Und in den Gedanken und Herzen ihrer Familie und Freunde wird Justine weiterleben, egal wie es mit ihren Mördern weitergeht. Wow, ich glaube, das ist wieder einer dieser Fälle, bei dem gerade ganz viel Wut in uns entstanden ist, oder? Du schaust auch gerade richtig betroffen. Mir fehlen fast sogar schon ein bisschen die Worte, diese Vorstellung, lebendig begraben zu sein, was ja die Erde in ihrer Lunge impliziert. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Das muss ja einfach nur furchtbar sein.
Alles daran ist furchtbar. Das, ich glaube, da muss man gar nicht lange drum herum diskutieren. Was meine Hoffnung ist, ist, dass die Familie es wirklich noch lange schafft, die Bewährung. Ich tue mich immer schwer, sowas zu sagen, aber in diesem Fall ist es eigentlich wirklich so. Ich hoffe, dass es eigentlich wirklich nie eine Bewährung gibt und dass die Familie es wirklich schafft, diese Bewährung möglichst lange aufzuschieben, sagen wir es mal so.
Ja, wir haben ja in einem anderen Fall letztens über das Thema Resozialisierung nach der Strafe gesprochen und haben ja auch gesagt, dass das aber alles immer auf den Kontext drauf ankommt, ne? Was ist da passiert und so. Und diese Tat, also von den beiden, wer es jetzt auch immer war, sie haben sich ja gegenseitig in die Schuhe geschoben, wer der eigentliche Auslöser war oder der eigentliche Strippenzieher hinter dem Mord. Aber diese Vorstellung, dass die da das Grab geschaufelt haben und dann geht Daniel zu der Familie abends, grillt Würstchen und hat eine gute Zeit und weiß schon, er wird seine Freundin umbringen und sie später in dieses Loch packen. Das ist ja geplant so, ne? Und da finde ich auch, da hat sich ja jemand länger drüber Gedanken gemacht und noch einen Freund mit reingezogen, dass, ja, ich sehe es da in dem Fall wie du, der hat das eigentlich jetzt nicht verdient, da irgendwann wieder ein Leben außerhalb der Gefängniszellen zu verbringen. Auch wenn das jetzt hart klingt.
Auf jeden Fall. Also auch tolle beste Freunde, muss ich mal so nebenbei sagen. Also ich meine, wir können ja auch nur froh darüber sein, dass sie sich so gegenseitig in die Pfanne gehauen haben. Ich muss sagen, auch wenn es jetzt ein sehr krasser Vergleich ist, weil es ist nicht eins zu eins die gleiche Situation, aber kennst du den Film Gone Girl?
Ja, klar.
Ich hatte so kurz diese Vibes, als er davon erzählt hat, wie sehr er sie vermisst und in die Kamera redet, weißt du, irgendwie hatte ich da so diesen, also alle, die den Film kennen, wissen vielleicht, was ich gerade ein bisschen meine, auch wenn, wie gesagt, es jetzt nicht eins zu eins diese Situation ist. Was ich mir übrigens, wo wir von eins zu eins Situation sprechen, auch schwierig vorstellen könnte, wäre, wenn ich durch den Wald laufe, wo ich mich halbwegs gut auskenne und da ist dann auf einmal mit Stöckern, mit was auch immer, so ein Bau gebaut worden, ja, wo ich jetzt mal davon ausgehe, eine Familie mit ihren Kindern irgendwie halt ein bisschen Spaß gehabt hat. Ganz ehrlich, so wie Matt, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben, den Pferdetrainer, würde ich auch nicht davon ausgehen, dass das immer das Schlimmste ist, also dass da jetzt wirklich jemand Totes liegt, oder? Wie sieht's bei dir aus?
Ja, zuerst dachte ich auch, und vielleicht geht's vielen von euch auch so, dass man denkt so, what, der hat da diese Grube gesehen und später noch die Matratze drüber, wie kann man denn nicht eins und eins zusammenzählen, weil ihr Verschwinden ja schon publik war und Matt das ja auch wusste, ne? Also wie kann er diese Connection nicht geschaffen haben? Aber wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt und wie du schon sagst, sich an eigene Beispiele erinnert, von Spaziergängen zum Beispiel, man geht halt nicht vom Schlimmsten aus. Wir, die viel mit True Crime zu tun haben, vielleicht sogar noch eher, aber jemand, der jetzt fernab von Kriminalität lebt, der, wie du sagst, denkt sich nichts dabei, der guckt vielleicht gar nicht groß hin oder denkt sich so wie du, ach süß, guck mal, die haben sich da mit Stöckern irgendwie ein kleines Haus gebaut, aber da würde ich auch nicht sofort denken, hier hat jemand ein Grab für den Partner geschaufelt. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn man weiß, dass jemand in der Umgebung gesucht wird, vermisst wird, ob man dann vielleicht schneller schaltet, aber ja, vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht denkt man einfach wirklich nicht das Schlimmste und denkt, oh Gott, ich habe ihr Grab ja schon gesehen, weil er hat sie auch leer schon gesehen und später dann erst mit dieser Matratze drüber. Ja, deswegen Matt, glaube ich, kann man hier wirklich gar keinen Vorwurf machen, dass er das nicht früher gemeldet hat und wahrscheinlich hätte das auch gar nichts groß geändert.
Und darauf kommt es, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, das hätte halt wahrscheinlich gar nichts geändert. Weil, wie du es schon gesagt hast, wobei ich mir jetzt vorstellen könnte, dass einige da draußen jetzt so sagen, doch, also ich hätte es mir auf jeden Fall gedacht. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und wir erzählen das ja auch so mit diesem ganzen Vorwissen. Und wenn dieser Fall, ne, wie du es gerade eben geschildert hast, habe ich auch nochmal kurz drüber nachgedacht. Ja, ich glaube, wir True Crimer würden da vielleicht doch nochmal ein offeneres Auge für haben. Ja, doch nochmal überall so ein bisschen, vielleicht auch vielleicht ein bisschen zu viel sehen und interpretieren so. Aber wie du schon gesagt hast, ihm kann man da echt gar keinen Vorwurf machen und es hätte sehr wahrscheinlich halt auch wirklich nichts geändert.
Ja, auch wenn das jetzt kein Riesentrost ist, ne, weil Justine ist nicht mehr da. Aber zumindest müssen die Eltern und die Familie und Freunde nicht für immer mit der Hoffnung leben, vielleicht taucht sie doch noch auf. Also das ist ja auch das Schlimme an einem vermissten Fall, dass man eben nicht weiß, wo ist die Person, lebt sie noch, ist sie tot. Dass zumindest so, ja, diese, wenn auch sehr, sehr traurige natürlich, Gewissheit da ist, und die Familie hoffentlich irgendeine Art von Abschluss für sich finden kann. Das ist ja in dem Fall auch schon mal viel wert. Ich weiß, das klingt irgendwie immer ein bisschen blöd und ein bisschen makaber vielleicht auch, aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest ja ein Stückchen Hilfe ist, um weiterzumachen. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch den Fall für heute und sagen vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt und ja vielleicht auch am Donnerstag wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue Special-Folge für euch haben, nämlich Schwarze Akte Paranormal. Und ansonsten hören wir uns natürlich aber auch wie immer jeden Dienstag auf eurer Lieblings-Streaming-Plattform für eine ganz normale Folge Schwarze Akte.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.